Die zweite Lesung hören wir, die steht beim 1. Thessalonicher 5. Wir hören die Verse 14 bis 23. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allzeit dem Guten nach, untereinander und gegen jedermann. Seid allzeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus.
Bitte nehmt Platz. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns einen Augenblick still werden und um Gottes Segen für sein gutes Wort bitten. Simone, ich bitte dich nach vorn. Ihr Lieben, ihr könnt euch ja die Karte zur Hand nehmen oder einfach den Blick nach vorne wenden. Aber bevor es losgeht und die Simone etwas dazu sagt, möchte ich mich ganz doll bei ihr bedanken. Meine Frau sagt, es ist diesmal ein kleiner Hochzeitsstrauß geworden. Vielleicht ist das für euch zu Hause richtig schön, für Matthias und dich. Danke für dein Engagement. Danke, Matthias, dass du sie da immer freisetzt, dass es so kreativ sein kann. Und danke, dass du Gott damit ehrst. Das ist richtig Musik, was du ihm zur Ehre gestaltest und wie wir das in unserer Kirche so genießen können. Ich stelle das mal an, damit du nicht so nass wirst, aber der ist für dich, den nimmst du dann nachher mit nach Hause, ne? Alles klar.
Ich freue mich einfach, wieder ein paar Worte zur Jahreslosung zu sagen. Wir haben eine ganz herausfordernde Jahreslosung, finde ich zumindest. Aber halt auch eine Jahreslosung, die total gut in diese Zeit passt, die ganz wichtig ist. In diese Zeit, wo wirklich vieles auf uns einströmt, wo vieles uns beschäftigt, wo vieles uns hin und her ziehen will, wo wir Informationen noch und nöcher haben. Umso mehr ist es wichtiger, dass wir da wirklich wissen, wie gehen wir mit all diesen Informationen um. Und ich habe, ich weiß nicht, was letzte Woche oder vorletzte Woche einfach so, es passt so gut hier rein, im Radio was gehört. Wir haben heute am Tag so viele Informationen wie ein Bauer in einem Jahr. Also ich habe es nicht nachgeprüft, aber es fühlt sich einfach so an. Also die Flut an Informationen, die so auf uns eindringen, ist wirklich enorm. Und es ist wichtig, dass wir prüfen, dass wir wirklich schauen, was ist gut, was bringt uns weiter, was bringt uns näher zu Jesus, an sein Herz. Er will uns verändern, er will uns verwandeln, er will uns in sein Bild gestalten. Und da ist immer wieder wichtig, dass wir prüfen. Ich glaube, früher war eher die Herausforderung gewesen, an Informationen ranzukommen, aber heutzutage ist es so wichtig, dass wir gucken, wie gehen wir mit den Informationen um? Was lassen wir an uns ran? Was dient uns? Was dient dem Glauben? Was dient, ja, einfach näher an Jesus, an sein Herz zu kommen? Und da können wir einfach prüfen immer wieder. Und deshalb fordert uns auch die Jahreslosung so sehr raus. Und sie ist in erster Linie an die Gemeinde geschrieben. Aber ich denke, Hartmut geht noch speziell dann auch drauf ein. Ich will einfach nur meine Gedanken sagen, die ich beim Malen der Jahreslosung hatte. Es ist ja immer ein ganzes Stück im Vorlauf. Es ist ja vor über einem Jahr schon entstanden. Und als ich mich so mit der Jahreslosung dann beschäftigt habe, habe ich gemerkt, also das Wichtigste ist eigentlich die Bibel. sein Wort Gottes Wort. Und deshalb, Sie können gerne mal die Karten zur Hand nehmen. Wollte ich erst mal mit den Karten anfangen, später mit dem Banner ganz kurz noch für unsere Gemeinde. Sein Wort ist die Wahrheit. Und wenn wir in seinem Wort gegründet sind, können wir sicher und fest stehen. Und deshalb habe ich relativ zentral auch die Bibel gemalt. Und man kann unten drunter so ein Stück, vielleicht einen Sockel, aber ich hab das einfach so drauf gemalt und im Nachhinein kam mir, eigentlich ist das ein Fundament. Also wenn man das so sieht, das ist auch so ein bisschen wie betonartig geworden, komischerweise. Soll heißen, die Bibel ist einfach, wenn wir auf ihr stehen, im Wort gegründet sind, ist es wie ein festes Fundament und wir können gut prüfen und können uns nicht so leicht vom Wind hin und her wehen lassen. Also unterhalb, hier sieht man es auch von am Bild, die Bibel ist unser festes Fundament. Dann in der Mitte kann man so einen hellen Strahl erkennen oder einfach Licht in der Mitte, das so auf die Bibel strahlt. Das soll heißen einfach, dass wir wirklich im Licht und in der Wahrheit prüfen können. Wir können nicht in einem dunklen Raum, wenn wir reinkommen, es ist dunkel, man kann nichts erkennen, man kann nichts prüfen. Erst in seinem Licht und in seiner Wahrheit können wir die Dinge anschauen und prüfen. Und sein Licht offenbart auch die in der Dunkelheit Licht und Dunkel, scheidet Licht und Dunkelheit und offenbart. Deshalb in der Mitte dieser helle Lichtstreu. Dann kann man Früchte sehen. Bildlich gesprochen, an ihren Früchten könnt ihr sie erkennen. Und es ist ja wirklich vieles, was auf uns eindringt. Manchmal auch Dinge, die so manchmal auch einen christlichen Anschein haben. Aber es ist wirklich gut, in allem zu prüfen. Und man kann auch einen guten Prüfstein haben, wenn man die Frucht anschaut. Entsteht da Frucht, entsteht Leben. Und ich will es einfach so sagen, kommt Leben durch das oder ja Frucht und Leben hervor oder ist es eher das Gegenteil? Und an den Früchten könnt ihr sie erkennen. Und dann habe ich das jetzt selber gar nicht so gesehen, aber ich habe noch den Gedanken dazu bekommen, der Weinstock. Ihr seid der Weinstock. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer an mir bleibt und in mir, der bringt viel Frucht. Also ich glaube, wir können wirklich auch nur prüfen, wenn wir wirklich nah an ihm sind, an seinem Herzen und eine ganz innige und intime Beziehung mit Jesus haben. Und da kann vieles einfach wirklich heil werden und wachsen und reifen. Deshalb diese Symbolik einfach mit den Trauben, mit dem Bild der Frucht. Dann, was habe ich noch hier drauf? Alpha- und Omega-Zeichen. Der Herr ist ja der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Er beginnt in unserem Leben Dinge und er darf sie auch beenden oder wir dürfen mit ihm durch unser Leben gehen einfach. Es steht hier auch alles. Also er darf alles wirklich prüfen auch und lassen wir das auch oft zu. Darf er wirklich Alpha und Omega in unserem Leben sein? Das ist immer wieder eine Herausforderung. Ich glaube nicht nur für mich, für uns alle. Das soll symbolisch dieses Alpha und Omega-Zeichen darstellen. Dann habe ich für unsere Gemeinde, weil das quadratisch ist, die Jahreslosung ein Stück wieder auf die längliche Form gebracht, weil es einfach besser, denke ich, in uns dazu passt als die quadratische Form. Und als ich das so angelegt habe, habe ich gemerkt, da fehlt auch das Kreuz noch, weil es war ja ein Stück schon Vorlauf und da habe ich gemerkt, und natürlich auch symbolisch der Heilige Geist, weil es geht ja in diesen Versen um den Heiligen Geist, dass wir ihn nicht dämpfen sollen, dass wir wirklich, es geht um die Geistesgaben. Und da habe ich gemerkt, es wäre gut, wenn da auch eine Taube symbolisch für den Heiligen Geist steht. Und das habe ich oben rechts dann noch mit eingebracht. Und wir können ja eigentlich auch nur prüfen, wenn sein Geist uns da leitet. Ansonsten, denke ich, ist es nur menschlich, fleischlich. Ja, genau. Das waren so meine Gedanken. Vielleicht steckt auch noch mehr drin oder Sie erkennen noch mehr. Mir war da einfach so wichtig, das in dieser Art umzusetzen und ein kleines Zeugnis noch von mir dazu. Wenn ich die Jahreslosung so mal, dann passiert ja auch was mit mir und der Herr arbeitet auch an mir und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht oder wie es euch geht. Ich war manchmal ein bisschen unzufrieden so mit meinem Bibellesen. Ich habe die Losung gelesen und in Bibelvers und manchmal habe ich so Bibellesepläne oft, bin ich durchgegangen und irgendwie war das oft nicht ganz so erfolgreich, also ich habe das nicht so einhalten können, aber ich habe gemerkt, ich brauche einfach mehr sein Wort, um wirklich da auch stehen zu können. Und habe im Sommer dann habe ich was gehört von einer Bibellese, Möglichkeit, die nennt sich Power Hour. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal gehört hat. Das ist eine Art, die Bibel zu lesen, indem man jeden Tag 4 Kapitel liest. Also das klingt jetzt relativ viel, aber es sind 4 Kapitel aus dem Alten Testament, 1 Sprüche, Psalmen und Neues Testament. Und das wiederholt sich einfach immer wieder. Und man kann sich da so Dinge auch rausschreiben, was einem wichtig wird, Gedanken oder auch eben Dinge, die der Heilige Geist auch zeigt, die wichtig sind. Und das mache ich jetzt seit dem Sommer. Und ich muss sagen, das ist echt eine bewährte Möglichkeit, einfach ins Wort Gottes reinzukommen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, aber das dient mir eigentlich jetzt. Und ich muss sagen, es ist so wertvoll und kostbar, weil ja, ich merke einfach auch mehr Klarheit, Ordnung einfach in alles rein, wenn wir ihm so die Priorität geben. Also so lehrt mich daher auch oft über die Jahreslosung selber noch. Und ich bin dankbar, dass ich da auch immer wieder empfangen darf. Genau. Soweit meine Gedanken.
Mir gefällt, Simone, noch die schönen Farben, die du da eingebracht hast. Diese Freude und diese Lust. Wenn man das Wort prüfen hört, zuckt man erst mal ein bisschen zusammen. Ne? Denkt mal an Schule oder an Grau. Und hier ist aber das Leben, weil das Wert auf das Gute liegt in der Jahreslosung. Kommen wir noch drauf. Vielen Dank für deine Gedanken. Wie gesagt, gern könnt ihr die Karten mit nach Hause nehmen oder euch noch eine zusätzliche hinten wegnehmen. Ein Indianer, der im Reservoir aufgewachsen ist, besucht seinen weißen Freund in der Großstadt. Der Indianer ist total überfordert von der Lautstärke, dem Smog und der Hektik und dem Krach, den er da erlebt. Plötzlich bleibt er mitten auf der Straße stehen und sagt, du, ich höre da eine Grille. Der weiße Freund sagt, was für ein Quatsch hier in der Stadt, eine Grille kann ja gar nicht sein. Geht er 3 Schritte nach vorn, dieser Indianer hebt an so einem Efeu bewachsenen Haus ein Blatt und siehe da, da sitzt eine Grille. Naja, winkt der weiße Freund ab, du hast halt ein besseres Gehör, du bist halt auf die Natur getrimmt, du bist ja da aufgewachsen, sagt der Indianer, nee, pass mal auf. Der zieht so ein kleines Geldstück aus seiner Hosentasche und wirft das auf den Gehweg. Plötzlich bleiben viele Menschen stehen und drehen sich rum. Siehste, sagt der Indianer, es kommt darauf an, worauf man seine Aufmerksamkeit lenkt, was und wem man in seinem Leben Prioritäten gibt. Das bestimmt nämlich, was man hört und was man wahrnimmt und was man sieht. Der 1. Thessalonicher Brief, ihr Lieben. Es ist möglicherweise der älteste erhaltene Paulusbrief. Und das ist schon mal cool, dass wir die Bibel haben und dass jemand die alten Schriften gesammelt, immer wieder abgeschrieben hat, dass wir es lesen können. 50 nach Christus soll dieser Brief geschrieben sein, in Korinth. Paulus hat die Gemeinde Thessaloniki auf seiner 2. Missionsreise gegründet. Das könnt ihr in der Apostelgeschichte 17 nachlesen. Und dort hat er, wo er weitergezogen ist, der Gemeinde Informationen mitgegeben, sie ermutigt, auf Fragen geantwortet. Und das 5. und letzte Kapitel, wo unsere Jahreslosung verankert ist, ist angereichert von vielen guten Ermahnungen. Man könnte fast für jede Zeile eine Predigt halten, weil das auch für uns heute gut ist. Die Maren hat es uns ja vorgelesen, was da für Hinweise für das Zusammenleben und die Gemeinde einfach nacheinander aufgelistet ist. Ich freue mich, dass Paulus hier in dem Vers nicht schreibt, prüft alles, kritisiert die anderen und seid bei euch selbst vom Guten überzeugt. Ich bin auch dankbar, dass Paulus nicht schreibt, prüft alles und sucht das Schlechte, also kultiviert eine misstrauische, kritische Haltung. Es geht mit unserer Jahreslosung also nicht um einen kritischen Geist. Es geht nicht um die Untugend, die Fehler aller anderen Menschen, Christen, Denominationen, Kirchen, Institutionen zu suchen, zu behalten, zu benennen, groß auf ein Banner zu schreiben, reinzutröten und sich damit endlos zu beschäftigen. Die Herausforderung der Jahreslosung besteht, alles zu prüfen und auf das Gute ausgerichtet zu sein. das Gute in den Mittelpunkt zu rücken und das Gute zu betrachten, zu behalten und zu pflegen. Ihr Lieben, in Zeiten, die Simone hat es ja gesagt, von Social Media und KI, man weiß ja gar nicht mehr, was wahr und falsch ist und man hat vielleicht gar nicht immer die Möglichkeiten zu prüfen. Es ist ein endloses Unterfangen. Wir müssen es tun. Aber das Gute behalten und den Wert auf das Gute zu legen, das ist das Wichtige. Nur so funktioniert es doch in einer Paarbeziehung. Nur so ist es doch in der Erziehung richtig, das Gute zu betonen, zu loben, zu wertschätzen und zu ermutigen, die Begabungen auszuleben, als immer nur mit dem Zeigefinger zu wackeln und sagen, nein, nein, nein. Vielleicht ist das auch in anderen Lebensbereichen dieser Welt wichtig. Ich möchte den Vers im Zusammenhang betrachten, denn die Verse 19 bis 22, 1. Thessalonicher 5, sind ein griechischer Satz in unserem Neuen Testament. Und er heißt nach der Luther-Übersetzung, den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Ich wiederhole mich, das ist ein griechischer Satz. Paulus war also wichtig, dass das Wirken des Geistes aus Angst vor Missbrauch nicht verdrängt oder vernachlässigt wird, sondern dass das Wirken des Geistes, das prophetische Reden gepflegt wird, dass es Raum in der Christengemeinde in Thessaloniki behält. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Stellt euch vor, ihr habt irgendwo in einem Rüstzeitheim, Jugendherberge, keine Ahnung, so eine Feuerstelle. Da hat man so einen Quadratmeter gepflastert, da steht eine große eiserne Feuerschale drauf. Das ist wichtig, weil sonst das Gras darunter verbrennt durch die Hitze und braun wird. Ringsrum sind Sitzgelegenheiten gebaut, irgendwelche halbierten Baumstämme, ein bisschen rustikal, dass man dort einen Feuerabend verbringen kann. Und nun gibt es ja zwei Bereiche von Mitarbeitern. Da gibt es diejenigen, die Hausmeister dieses Rüstzeitheimes oder dieser Jugendherberge, die diese Feuerstelle pflegen müssen. Die müssen da immer Rasen mähen, dann müssen die die schweren Bänke beiseite heben, damit sie im Rasenmäher langkommen und dann wieder hinstellen. Dann müssen die gucken, dass die Feuerschale durch Schnee und Eis nicht irgendwann durchrostet. Dann fangen an, irgendwie die Steine zu wackeln im weichen Erdboden. Dann müssen sie wieder neu nachlegen, damit es nicht so huckelig ist. Einfach, damit die Feuerstelle schön aussieht. Und dann gibt es die Pyromanen, die gerne Feuer machen. Das sind die, die Feuerschale benutzen. Die wissen, wie da ein Feuer angeht. Mit ein bisschen Geschnetzelten oder Kohleanzünder und dann mal ein bisschen kleines Holz drauflegen, bis man dann wie mit dem Markus Kuhn die großen Stämme aufwirft und dann, wenn das Feuer richtig lodert, auch mal nachlegt. Aber ihr wisst ja, wie es dann ist. Dann sind die Bänke alle verrückt, weil wenn es zu kalt ist, rücken sie die Bänke näher ran. Wenn das Feuer zu hoch schlägt, der Qualm in die falsche Richtung bläst, rücken sie die Bänke weiter weg, tun das natürlich dann nicht wieder ausbessern. Überall liegt ein bisschen Asche rum. Man sieht dann, wenn die Feuerstelle benutzt wird, da ist aus Versehen im Dunkeln mal ein Papiertaschentuch mit rausgefallen. Da sieht es halt am Morgen immer ein wenig gebraucht aus. Da stöhnt natürlich der Hausmeister, weil er die Asche rausmachen muss, weil er wieder sauber machen muss, weil er das Krümelzeug auflesen muss, damit die Feuerstelle ein bisschen schön aussieht. Ihr wisst vielleicht, worauf ich hinaus will. Ich bin ein bisschen böse. Da gibt's die Kirche, die Institution, die Kirchenmitarbeiter, die halten die Kirchen schön wertvoll sauber, restaurieren sie, bauen die Glocken und die Orgeln schick für viel, viel Geld, muss alles schön sauber, gut bemalt, gepflegt, ordentlich sein. Aber wenn dann mal jemand kommt, der da ein bisschen Feuer legt und der in der Gemeinde mal ein bisschen aufwühlt und der mit dem Heiligen Geist praktiziert, dass dann alles mal durcheinander kommt, weil man sagt, ja, da brauchen wir aber eine Lobpreisband, da liegen mal ein paar Kabel rum, da sind noch ein paar Boxen da, dann stellen wir mal die Stühle ein bisschen anders, dann wollen wir die Geistesgaben praktizieren, da sieht es eben auch mal anders aus. Und so hat man in der ganzen Geschichte, dass der Prophet und das Amt, dass diejenigen, die verwalten und ordnen und diejenigen, die das geistliche Leben pflegen, dass die immer so eine kleine Spannung miteinander haben und dass sich das immer einander bedingt und dass sich die Propheten und das Amt und dass die Mitarbeiter, die für Ordnung sorgen und die, die das geistliche Leben, das Feuer entfachen, dass sie einander brauchen und lieben lernen müssen, dass sie miteinander umgehen, dass sie Verständnis füreinander haben und dass beide Seiten offen sind für das, was da geschieht. Wisst ihr, wenn ihr mal die Könige- und Chronikebücher in der Bibel lest, dann werdet ihr merken, dass Propheten auch ganz schön viel Mist machen können. Die können falsche Sachen sagen, die können als bezahlte Bestechungs- und Schönredner im Hofe des Königs angenehm leben und dem nach dem Mund reden. Sie können aber auch die Wahrheit sagen und sich damit in Gefahr bringen. Ihr kennt vielleicht auch, dass in den 80er, 90er Jahren die aufbrechende charismatische Bewegung manchmal über das Ziel hinausgeschossen ist. Dass Befreiungsdienste an psychisch kranken Menschen gelaufen sind, dass viele Scherben hinterlassen wurden. Man kann manchmal beim Segnen und beim prophetischen Reden nicht immer die eigene Seele vom Reden des Heiligen Geistes unterscheiden. Prüfen ist nötig. Prüfen ist auch schwierig. Aber es wäre falsch, alles geistgewirkte und alle prophetische Rede zu meiden, in die Sakristeien zu verbannen oder ganz aus der Kirche rauszuschmeißen. Im Laufe der Kirchengeschichte scheint allerdings genau das geschehen zu sein, was hier im 1. Thessalonicher Brief ermahnt wird. Der Heilige Geist und seine übernatürlichen Gaben sind der Kirche heute mehr oder weniger fremd geworden. Vielleicht sogar unserer Gemeinde? So sind wir heute mit der religiösen Feuerwehr besonders schnell, sobald auch nur Funken auftreten, die ein Feuer auslösen können. Die einen, die Evangelikalen, haben Angst, dass ein falscher Geist, ein Geist von unten am Werk sein könnte. Und die anderen, die geordneten Landeskirchler, haben Angst, die Kontrolle zu verlieren. Oder sie haben die Sorge, dass ihre alten Strukturen bzw. Weinschläuche halten. Strohfeuer muss man ja auch verhindern, weil das nichts taugt. Das ist ja nur für einen kurzen Moment und hat keinen Bestand. Aber mal ehrlich gefragt, wie soll es denn zu einem guten, stabilen Holz oder beständigen Feuer kommen, wenn man nicht mit Stroh, Papier oder Kohleanzünder anfängt? Der richtige Gebrauch der Geistesgaben geht zwischen Geringschätzung und Überschätzung mitten hindurch. Prüft aber alles und behaltet das Gute, gibt uns Paulus auf den Weg. Schade, dass es bei diesem Satz bewenden lässt. Mich würde ja jetzt sehr interessieren, woran oder wie können wir denn prophetische Rede und das Wirken des Heiligen Geistes prüfen? Zum Bedauern nennt Paulus hier keine Kriterien, woran wir uns halten können. Wir haben schon in unserem Gesprächskreis mal ein bisschen vorgedacht, was das sein könnte, was uns hilft, zu prüfen. Das eine ist eine gute Ordnung. Der Gott der Bibel ist ein Gott der Ordnung. Das sehen wir in der ganzen Schöpfung. Wenn wir uns damit beschäftigen, wie wunderbar strukturiert ein Atom oder ein Elektron aufgebaut ist. Alles hat seine Ordnung, auch wenn Leben an sich Chaos ist. Und im Korintherbrief Kapitel 12 bis 14 lesen wir von Paulus, wie er Ordnung hineinbringt in die Christengemeinde in Korinth. Die Geistesgaben in einer guten Ordnung zu leben, weil Gott Ordnung will und nicht das Chaos. Dem müssen sich die Feuermacher unterordnen. Das zweite Kriterium, das hat ja die Simone wunderbar in ihrer Grafik eingebaut, das ist die Bibel, die Heilige Schrift. Und prüfen können wir alles, was Gott wirkt, nur wenn wir die Bibel auch kennen. Wenn wir keine Bibel lesen, dann können wir es auch schlecht prüfen, was da gepredigt oder uns bei einer Segnung zugesprochen wird. Deswegen ermutigt uns die Jahreslosung, lies die Heilige Schrift. Vielleicht schaffst du nicht jeden Tag 4 Kapitel wie die Simone. Dann finde eine andere Bibellesehilfe auf unserem Büchertisch. Aber lies die Bibel. Jeden Tag, den du einen kleinen Abschnitt liest, mach dich wieder fähiger, daran zu prüfen, was dir widerfährt, was du hörst, was gesagt, gesungen, prophezeit wird. Ein drittes Kriterium ist auch die Persönlichkeit des Propheten, die Persönlichkeit dessen, der hier meint, im Namen des Heiligen Geistes zu wirken und zu dienen. Ja, manchmal steht uns unsere Seele im Weg, rein zu wirken. Paulus gibt seinen Freund Timotheus an die Hand, Mensch, bevor du jemand einsetzt in ein Amt, prüfe, ob er seiner Familie gut vorstehen kann. Du siehst es an seinem Lebenswandel, ob du ihm mehr Verantwortung in der Gemeinde anvertrauen kannst. Manchmal finden nämlich in Gemeinden Menschen in die Lobpreisarbeit, in die geistliche Arbeit, die von ihrer Persönlichkeit nicht geheiligt, nicht gereinigt, nicht gesund geworden sind, die narzisstische, egoistische Züge haben und manchmal den Geist Gottes missbrauchen. Das können wir in der Kirchengeschichte in vielen Jahrhunderten nachlesen. Ein viertes Kriterium ist, wenn der Geist Gottes wirkt, dann immer zur Auferbauung seiner Gemeinde. Der Heilige Geist will nicht erniedrigen, er will nicht fertig machen, er wird dich nicht rund erneuern oder dir mit schlechtem Gewissen die Seele kaputt machen. Der Heilige Geist baut dich auf. Und wenn du übers Internet irgend so eine Wanderprophetie bekommst, die dir eine schlaflose Nacht bereitet und dir Haufen Angst in dir auslöst, dann kannst du sie getrost löschen, dann ist sie nicht von Gott. Ein schönes Beispiel ist der Prophet Jona, der nach Ninive geschickt wird und der dort in Ninive auch eine schlimme Botschaft bringt. Der sagt nämlich, Gott will eure Stadt vernichten. Aber der bringt die Botschaft nicht nach Ninive, um die Menschen einzuschüchtern, die zu demütigen oder fertig zu machen, sondern um sie zu ermutigen, umzukehren. Er weiß ja selber nicht, was seine Botschaft auslöst. Die Stadt Ninive kehrt um, tut Buße, bekehrt sich. Und das Ziel der ganzen Prophetie war, dass Gott gnädig sein kann und diese Stadt verschonen kann, weil die Menschen umgekehrt sich geändert haben. Am Ende hat Gott die Stadt verschont. Prophetie Gottes will dich auferbauen, ermutigen, im Glauben zu wachsen. Vielleicht ist es ja mal ein ernsthaftes Reden, aber du spürst in deinem Herzen, dass es gut ist, dass du umkehrst, dich änderst und am Ende merkst du, dass es dich auferbaut und die Gemeinde auf den richtigen Weg gebracht hat. Das fünfte Kriterium, das sind für mich die Früchte des Heiligen Geistes. Jetzt wird es kompliziert und Insider können gern nachlesen, Galater 5 ab Vers 22. Dort schreit Paulus, dass der Heilige Geist Früchte in uns wachsen lässt. Und an diesen Früchten können wir prüfen, ob die Prophetie und das Geistgewirkte von Gott ist. Die Früchte sind nämlich Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Strahlt der Prophet diese Früchte aus? Bewirkt seine Prophetie diese Früchte in meiner Seele, dass ich Geduld lerne, dass ich Frieden spüre, dass ich Gottes Güte merke, dass ich dieses oder jenes sein lasse, weil ich die Selbstbeherrschung erlerne? Dann hat mich Gott auf den richtigen Weg gebracht. Und das Letzte, was ich uns mitgebe als gute Prüfung, das ist der innere Frieden. Wenn Gott spricht und wenn Gottes Geist in mir wirkt, dann kann das schon mal aufwühlen und mich auch kritisieren und korrigieren. aber ich spüre in meinem Herzen einen Frieden, weil ich weiß, dass das richtig so ist. Gottes gute Ordnung, die Heilige Schrift, die Persönlichkeit, die Auferbauung, die Früchte des Geistes und der innere Frieden. Das sind gute Kriterien. Die Früchte sind übrigens auch von Simone in ihre Grafik aufgenommen. Ich fasse nochmal zusammen, nicht alles ist gut. Auch im christlichen, kirchlichen Umfeld unter Christen sollen wir prüfen. Auch prüfen, ob wir etwas vernachlässigt haben, um es wiederzubeleben. Der Fokus soll aber auf dem Guten liegen. Also nicht das Schlechte überbetonen, uns nur damit beschäftigen und einander kritisieren, spalten und trennen, sondern das Gute leben und wertschätzen. Und drittens, wir sollen das Wirken des Heiligen Geistes, was auch schön in Simones Grafik Einzug gehalten hat, nicht bremsen, sondern dem Heiligen Geist Raum geben, in unserem Glaubensleben, in unserer Gemeinde, dass Gott auch heute hineinwirken kann durch prophetisches Reden und seine Wunder. Charles Haddon Spurgeon, ein englischer Baptistenpastor, bekannt durch seine kraftvollen und eindeutigen Predigten im 19. Jahrhundert, geht gelassen mit diesem Bibelvers um, den wir gerade bedacht haben. O aber, sagte ein Mann, den ich vor etwas warnte, man soll doch alles prüfen. Jawohl, sagte Spurgeon, das will ich ja auch. Wenn mir aber jemand ein Stück Fleisch auf den Tisch stellt, das schon stark riecht, dann werde ich mir daran genügen lassen, ein kleines Stückchen abzuschneiden. Und wenn ich es in den Mund gesteckt habe und herausfinde, dass es schon sehr stark angegangen ist, dann werde ich es doch nicht für nötig halten, das ganze Stück Fleisch zu verzehren, um herauszufinden, dass es verdorben ist. Manche Leute scheinen wirklich anzunehmen, dass sie ein schlechtes Buch ganz durchlesen müssen, nachdem sie einmal angefangen haben, es zu lesen. Sie meinen, dass sie gehen müssen, um einen schlechten Prediger oft zu hören, ehe sie ihn gründlich kennengelernt haben. Nein, viele falsche Lehren könnt ihr schon in 5 Minuten prüfen. Ihr könnt euch schon, nachdem ihr einige wenige Sätze gehört habt, ein Urteil bilden und bei euch sagen, das ist ganz gute Speise für Hunde. Mögen sie sich davon nähren, aber es ist kein gutes Fleisch für mich und ich habe keine Lust, mich damit zu vergiften. In diesem Sinne, Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.